meine lieben Geschwister und Freunde, das Thema, über das ich heute sprechen darf, im Schweizer Nationalfeiertag zum Beginn eines neuen Monats, 1. August 1979. Das Thema hatte ich eigentlich gar nicht vorgesehen, aber auf mehrfachen Wunsch kam es auf mich zu, dass wir Brüder auch einmal sprechen möchten über die Geistestaufe. Scheint, treibt das mehrere um. Geistestaufe und eng damit verbunden Geistesgaben und Geistesfrucht, darüber dann auch noch weniges. Geistestaufe, Geistesgaben, Geistesfrucht. Manche Christen, vielleicht sogar Brüder, bezeugen etwa Folgendes. Ich habe so etwas schon gelesen oder schon gehört. Ich war Christ, lebte mit Jesus, aber ich merkte, mir fehlt noch etwas. Ich stellte bei mir einen Mangel fest. Und dann kam jemand und sagte mir, du musst einmal beten, du musst einmal fasten, du musst einmal Gott bitten um die Geistestaufe. Und dann habe ich das getan, mehr oder weniger lange. Und dann geschah es irgendwann, eine Nacht hindurch schlief ich gar nicht. Ich schaute ein helles Licht, eine Kraft durchfuhr mich, durchzuckte mich und ich merkte, ich werde ein ganz neuer Mensch. Und am anderen Morgen wusste ich, ich habe sie, die Geistestaufe, und damit verbunden war vielleicht sogar irgendeine Gabe, dass ich hinfort in Zungen reden kann. Solche Zeugnisse kann man hören, kann man lesen. Es gab auch in Verbindung damit in der Pfingstbewegung einen speziellen Ausdruck, zweite Gnade, dass man also gewissermaßen eine erste Gnade empfängt, wenn man als Sünder zu Jesus kommt und errettet wird und Gotteskind wird. Aber man merkt doch durch einige Jahre, das langt noch nicht. Ich bin zwar ein Kind Gottes, ich kenne zwar die Bibel, ich gehe in eine Kirche oder Gemeinschaft, es fehlt noch was, es langt noch nicht. Und dann habe ich die zweite Gnade. Dieser Ausdruck steht einmal im Neuen Testament, 2. Korinther 1, Vers 15, hat aber da einen völlig anderen Sinn, hat überhaupt nichts zu tun mit Geistestaufe, sondern dass Paulus wieder einmal zu den Korinthern kommt und sie durch seinen weiteren Besuch bei ihnen einen neuen Segen, einen zweiten Segen, eine neue Gnade empfangen. Was ist hierzu zu sagen? Ist das biblische Lehre? Haben wir uns danach auszustrecken? Ich will jetzt nicht wie ein Lehrer in der Schulklasse, obwohl ein Sohn eines Lehrers manchmal dazu neigen könnte, fragen, wer da innerlich meint, auch mir fehlt noch was, der soll jetzt aufzeigen, das wollen wir mal lassen. Aber ich könnte mir denken, dass eine stattliche Prozentzahl in unserer Mitte auch den inneren Eindruck hat, wenn er ganz ehrlich ist, oh Gott, mir fehlt noch etwas. Was ist hierzu zu sagen? Dreierlei möchte ich zugestehen. Erstens, vielen Gläubigen, wirklich Gläubigen, vielleicht den meisten, fehlt wirklich etwas. Sie haben das innere Gefühl, da fehlt noch was, das kann doch nicht alles sein. Zweitens, natürlich spricht das Neue Testament an etlichen Stellen vom Getauftwerden mit dem Heiligen Geist. Und drittens, des Öfteren finden wir auch in der Apostelgeschichte den Geistempfang verbunden mit der Gabe des Zungenredens. Auf diese drei Dinge möchte ich jetzt einmal eingehen. Erstens, vielen wirklich Gläubigen fehlt etwas. Mir ist aber aufgefallen, als ich mich gestern Nachmittag mit diesem Thema beschäftigt habe, dass Paulus nirgendwo in seinen Briefen sagt, euch fehlt was, nämlich euch fehlt noch die Geistestaufe. Wenn das biblisch richtig wäre, dann müsste man das doch irgendwie in den Briefen des Paulus wenigstens finden. Euch fehlt noch was? Euch fehlt noch die Geistestaufe? Das sagt nur einer. Und der das sagt, der spricht solche an, die den Heiligen Geist noch gar nicht hatten. Johannes der Täufer nämlich. Johannes der Täufer sagt gewissermaßen so, euch fehlt noch die Geistestaufe. Das heißt, er sagt, ich zwar taufe mit Wasser, aber nach mir kommt der, dass ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandale aufzulösen. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Das sagt er aber notabene nicht zu solchen, die schon wiedergeborene Gotteskinder waren, sondern das sagt Johannes der Täufer zu denen, die zu ihm an den Jordan kommen, um ihre Sünden zu bekennen und dann Schüler Jesu zu werden, Nachfolger Jesu zu werden, hinter ihm herzugehen. Das sagt er noch nicht zu solchen, die den Heiligen Geist hatten, im Blick auf eine zweite Gnade, das langt noch nicht. Ihr braucht nochmal einen Schub, etwas ganz Neues, Emotionsgeladenes, so sagt Paulus nie und Johannes sagt es zu solchen, die den Geist noch gar nicht hatten. Nun, vielen Gotteskindern fehlt noch was. Und ich habe gestern Nachmittag in die Paulusbriefe hineingesehen und habe festgestellt, denen fehlt überall noch was. Den Galatern fehlt zum Beispiel etwas, den Korinthern fehlt zum Beispiel etwas, den Ephesern fehlte noch was, den Kolossern fehlte noch was, um nur diese Gemeinden einmal zu nennen. Was fehlte zum Beispiel den Galatern? Da fehlt noch was. Aber bei keiner dieser Gemeinden, sagt Paulus, was euch fehlt, das ist die Geistestaufe. Faste mal ein paar Tage oder 14 Tage, bete mal eine Nacht hindurch, ringe danach, dass dich eine Kraft durchfährt von oben bis unten. Das sagt Paulus nirgendwo. Den Galatern fehlte etwas. Galater 5, 25. Wo fehlte es bei den Galatern? Galater 5, 25. Wenn wir durch den Geist leben, wenn wir inneres Leben empfangen haben im Heiligen Geist, so lasst uns auch durch den Geist wandeln.
Da wir dem Geist das Leben verdanken, ja, so lasst uns auch entsprechend wandeln.
Sehen Sie, ich bin kein Kfz-Mechaniker. Autos reparieren kann ich gar nicht. Aber ich möchte trotzdem ein Bild vom Auto nehmen. Da kann es an der Übertragung fehlen, an der Übersetzung. Sie können einen Motor haben, der tadellos intakt ist, aber wenn die Übersetzung, wenn das Getriebe, wenn da irgendetwas nicht klappt, wenn sich also die Kraft des Motors nicht auswirkt auf die Räder, dann fahren die Räder eben nicht, dann fährt das Auto nicht. Dann kannst du Gas geben, kannst den Motor auf ganz hohe Touren bringen und er macht ein lautes Gekreis, aber es bewegt sich nicht. Das war bei den Galatern der Fall. Die hatten inneres Leben durch den Heiligen Geist. Mancher hat ein inneres Leben durch den Heiligen Geist, aber es fehlt an der Übersetzung auf die Räder. Das sind bei uns die Füße, der Wandel, das Leben.
Die Kupplung.
Kupplung kaputt oder Getriebe oder irgend so etwas oder Gangschaltung. Es kommt nicht bei den Füßen an, es kommt nicht beim Wandel an, es kommt nicht im Leben an, obwohl du furchtbar fromm beten kannst. Das war eine Not bei den Galatern. Und Paulus sagt, bei euch fehlt es nicht an der Geistestaufe, bei euch fehlt es an der Übertragung des innerlich durchaus vorhandenen Lebens durch den Geist, an der Übertragung und Übersetzung in den Alltag hinein, dass diese Motorik, dass diese Dynamik des Geistes sich auswirkt ins Leben. Das zum Beispiel fehlte den Galatern. Den Korinthern fehlte wieder etwas anderes. Keine Gemeinde ist so zerstritten, keine Gemeinde ist so jämmerlich, keine Gemeinde ist so sündig. Ach, da waren aber auch alle Spielarten vorhanden. Nicht nur hatten sie Zank und Streit wie kleine Kinder. Und Paulus sagt, ihr seid kleine Kinder in Christo, Unmündige. Kennzeichen, euer dauerndes Streiten, eure Parteisucht. Mindestens 4 Parteien gab es ja doch in Korinth. Eine Paulus-Partei, eine Apollos-Partei, eine Petrus-Richtung und eine Christus-Partei. Die einen schwörten auf Paulus, das ist der Mann der tiefen Erkenntnis. Oh, hast du den schon mal gehört? Ach, was sagt ein anderer, da ist doch gar keine Rhetorik. Apollos müsst ihr hören, den glänzend geschulten Redner. Ach, was sagt ein Dritter? Weder Paulus noch Apollos. Petrus ist der Mann, dem hat der Herr die Schlüsselgewalt gegeben, keinem anderen. Petrus ist der Mann, auf dich will ich bauen, meine Gemeinde. Und ein Vierter sagte, alles Menschenwerk, alles Menschen. Wir nennen uns nach Christus, wir machen eine 4. Gruppe auf, Christuspartei. Dann liegen wir bestimmt nicht falsch. Und so gab es in der Korinther Gemeinde Zank und Streit. Es gab moralische Sünden. Es gab falsche Abendmahlsfeiern.
Ja, ganz falsche.
Ganz falsche. Es gab falsche Lehren, etwa über das Thema Auferstehung. Also von der Lehre bis zur Moral und bis zur Streitsucht, alles, vieles, auf allen Gebieten lag da im Argen. Und nun sagt Paulus nicht, euch fehlt die Geistestaufe, euch fehlen vielleicht die Gnadengaben. Das Eigenartige ist ja gerade bei dieser moralisch schlechtesten Gemeinde im Neuen Testament, an die Paulus schreibt, dass Paulus diesen Korinthern vorab am Anfang des ersten Briefes das Zeugnis ausstellt, mit Dank gegen Gott, ihr seid reich gemacht. Vers 7, 1. Korinther 1, Vers 7, sodass ihr in keiner Gnadengabe, Charisma, Mangel leidet, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Also kein Mangel an irgendeiner Gnadengabe und doch ein so niederer sittlicher Stand, Parteisucht und doch ganz kleine Kindlein in Christo. Was fehlte den Korinthern? Den Korinthern fehlte feste Speise, den Korinthern fehlte eine tiefer Führung. Das fehlte den Korinthern, nicht die Geistestaufe und nicht die Gnadengaben. Sie hatten ja die Geistestaufe. Wir sind alle durch einen Geist zu einem Leibe getauft, schreibt er ja eben den Korinthern, 1. Korinther 12, Vers 13. Und alle Gnadengaben waren da, trotzdem fehlt noch was. Und ich bin sicher, diejenigen, die immer sagen, was dir noch fehlt, das ist die Geistestaufe und eines Tages kriegst du sie. Und dann durchzuckt es dich. Werd mal dann 3, 4 Jahre oder 15 Jahre älter, dann fehlt dir wieder was. Ja, nein.
Und nach 2 Jahren.
Unter Umständen schon schneller. Ich wollte nicht zu niedrig ansetzen. Ja, denn es geht ja oft bei Gottes Kindern wellenförmig zu und manchmal sehr schwankend. Und so war es auch bei den Korinthern. Paulus sagt, konnte ich ja bis jetzt nur Milch geben und nicht feste Speise. Ihr müsst es einmal tiefer geführt werden. Er vergleicht sie mit kleinen Kindern, mit Unmündigen, denen man den kleinen Säuglingen kein Butterbrot geben kann, keine feste Speise, sondern eben Milch. 1. Korinther 3 am Anfang steht ja dieses Bild von der Milch. Was ihnen fehlt, ist feste Speise. Und obwohl Paulus vielleicht zunächst Bedenken hatte, ob sie das in ihrem geistlichen schwachen Magen vertrügen, hat er dann doch schon feste Speise geboten. Im 1. Korintherbrief haben wir ein Kapitel wie das 15. Herrliche, wunderbare, feste Speise. Paulus gibt nun den Korinthern feste Speise, das herrliche, wunderbare Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Und Ströter stellt einmal die Frage, Professor Ströter in seinen Schriften, haben Sie es vertragen in Ihrem geistlichen Magen oder ist Ihnen übel drauf geworden? Nein, Sie haben es vertragen. Und der 2. Korintherbrief zeigt gegenüber dem 1. etliche Fortschritte. Den Ephesern fehlte etwas. Sie hatten zwar den Heiligen Geist, sie waren mit dem Heiligen Geiste versiegelt. Und jetzt komme ich noch einmal auf den siebenfachen Heiligen Geist und den goldenen Leuchter zurück. Hier hinter mir an der Wand ist er ja noch zu sehen. Schlagen wir zunächst auf Epheser 1, Vers 13. Da hat man zunächst gar nicht den Eindruck, dass denen noch was fehlt. Epheser 1, 13, auf welchen auch ihr gehofft, auf Christus, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der Verheißung. Sie haben also den Heiligen Geist grundlegend und grundsätzlich empfangen, versiegelt mit dem Heiligen Geist.
Als ein für allemal gesichert.
Siegel heißt unantastbar für den Feind. Eigentumserklärung, Wert. Paket, versiegeltes Wertpaket darf nicht geöffnet werden. Normaler Brief auch nicht, normales Paket auch nicht, aber eine Versiegelung ist ein zusätzlicher, besonderer Schutz, unantastbar. Und wir sind versiegelt auf den Tag des Herrn Jesu Christi hin, dann erst darf das versiegelte Wertpaket geöffnet werden. Eigentumsmarkierung, besonderer Wert, Unantastbarkeit, Aufprägung des göttlichen Siegels ist der Heilige Geist. Nun hatten die Epheser aber erst die erstmalige, grundlegende Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist des Herrn. Freilich, wenn ich gestern gesagt habe, der Heilige Geist ist ein Siebenfacher nach Jesaja 11, Vers 2 und wir empfangen nicht gleich die ganze siebenfache Fülle, sondern es fängt an mit dem Geist des Herrn, dann bitte ich das nicht schablonenmäßig zu verstehen. Unser Gott ist nicht ein Gott der Schablone und der Schublade, als hätte nun einer, der den Geist Nummer 1 hat, noch gar keine Weisheit, noch gar keine Kraft, sondern keimhaft ist alles auch schon in der grundlegenden Erfüllung mit etwas enthalten. Natürlich hat jeder, der den Heiligen Geist bekommt, das erste Mal in seinem Leben auch schon eine neue Kraft in seinem Leben. Auch schon Ansätze für neue Weisheit.
Und das Mittlere trägt ja alles andere.
Ja, ja. Insofern ist das bitte ein zusammenhängendes und nicht schablonenmäßig aufzufassen. Aber den Ephesern fehlte doch noch was. Wir brauchen nur weiter zu lesen in Epheser 1, dann merken wir, dass Paulus Gebetsanliegen auf dem Herzen hat für eben diese versiegelten Epheser. Sie haben den Heiligen Geist empfangen gehabt und beachten wir bitte noch geschwind, wodurch empfängt man grundlegend den Heiligen Geist? Ich glaube, ich habe das noch nicht klar in diesen Tagen gesagt. Durch Hören des Wortes und Glauben. Das steht in Epheser 1,13. Hören des Wortes und Glauben. So sagt es Paulus auch den Galatern einmal. Nicht durch irgendein Werk, sondern durch den Glauben. Galater 3, Vers 2. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde, aus dem Gehörten des Glaubens? Ja, aus dem Gehörten des Glaubens. Wobei Glaube bei Paulus immer Herzensglaube ist. Herzensvertrauen, Öffnen des Herzens. Wie die zarten Blumen stille halten, sich der Sonne entfalten.
Römer 10, mit dem Herzen wird geglaubt.
Ja, mit dem Herzen wird geglaubt, nicht etwa nur mit dem Kopf. Herzensglaube. Römer 10, Vers 10. Karl Geyer nannte es so schön, die Trauung des Menschengeistes mit dem Gottesgeist. Ja. Eine Trauung, da gibt man ein Ja-Wort, am besten ein verbindliches unter Zeugen. Heute haben wir ja die starke Tendenz zur Unverbindlichkeit. Lieber kein Ja-Wort vor Zeugen, lieber nicht aufs Standesamt, lieber nicht offiziell und bürokratisch, sondern unverbindlich. Der Mond allein ist Zeuge im Wald an einem verschwiegenen Plätzchen. Und wenn niemand Zeuge ist und nichts notiert ist, kann man ebenso unverbindlich, wenn es einem passt, wieder auseinandergehen. Manche möchten es auch mit Jesus so machen. Unverbindlich, da soll niemand dabei sein, wenn ich Ja sage zu Jesus, denn dann kann ich auch jederzeit wieder zurück, ohne dass es ein Aufsehen gibt irgendwo. Nicht wahr? Diese Unverbindlichkeit mit Menschen haben wir als Christen zu verneinen, das unverbindliche Miteinanderleben. Das ist heute die große Tendenz. Und das unverbindliche Leben mit Jesus haben wir ebenso zu verneinen. Verbindlich, unter Zeugen, sag's den anderen, wenn du zu Jesus gekommen bist. Zurück. Also, die Epheser waren versiegelt mit dem Heiligen Geist und nun stellen wir erstaunt fest, wenn wir weiterlesen in Epheser 1, ab Vers 15. Ich lese mal den etwas holprigen, aber wörtlichen Elberfelder Text. Weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre für euch zu danken, euer erwähnend in meinen Gebeten, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Gerade hat Paulus gesagt, ihr habt den Heiligen Geist, jetzt betet er um den Heiligen Geist. Wie widersprüchlich. Aber wir verstehen es von dem siebenfachen Heiligen Geiste her. Und ich sagte, wer grundlegend den Geist hat, hat noch nicht gleich die siebenfache Fülle. Nun betet eben Paulus, dass es weitergeht, dass wir auf den Heiligen Geist Nummer 2, 3, 5 bis 7, wenn ich das mal ausnahmsweise so ausdrücken darf, empfangen möchten. Geist der Weisheit zum Beispiel, das ist ja Nummer 2 hier auf der Skizze. Und Geist der Offenbarung, Apokalypse, das ist ja ein neuer Ausdruck, den haben wir in Jesaja 11 noch nicht. Geist der Hüllenhinwegnahme, Geist der Enthüllung. Dass uns beim Bibellesen die sonst so verhüllte Bibel, die wir vorerst nicht verstehen, dass uns eine Hülle nach der anderen fällt und wir erkennen das Wort Gottes, wir verstehen das Wort Gottes. Geist der Apokalypse, dasselbe Wort, das auch gebraucht wird als Titel für das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, die Apokalypse. Aber nicht nur im Blick auf die Offenbarung, das letzte Bibelbuch, sondern im Blick auf die ganze Bibel, dass Gott uns ein Licht nach dem anderen aufgehen lässt und wir erkennen ihn, dass Gott sich uns enthüllt zur Erkenntnis seiner selbst. Erkenntnis war ja auch hier als sechstes angegeben. Oh, den Ephesern fehlte noch weiteres. Paulus betet in Epheser 3 ein gewaltiges Gemeindegebet. Immer wenn unter Christen das Vaterunser gebetet wird, tut mir eines leid. sicher, wir können auch mal das Vaterunser beten, denn wir haben ja auch ein Herz für Israel und wir warten ja auch auf das kommende Reich. Aber eigentlich steht uns als Gemeinde Gottes dieses Gebet des Paulus für die Gemeinde noch viel näher als das Reichsgebet. Dein Reich, dein Königreich komme, dürfen wir gern auch beten. Aber noch näher, noch wichtiger eigentlich ist für uns dieses Gemeindegebet, das hat auch 7 Bitten. Dass wir durch den Geist Kraft empfangen, dass der Christus in den Herzen bleibende Wohnung nehmen kann. Drittens gewurzelt, viertens gegründet, fünftens mit allen Heiligen erkennen die Breite, Höhe, Länge, Tiefe und sechstens erkennen die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus und siebentens erfüllt zur ganzen Fülle Gottes. Wenn ich das Vaterunser höre, dann tut mir das insofern leid, nicht, dass man das Vaterunser betet, dürfen wir gern, auch uns ist das Reich ein Anliegen. Aber mir tut es dann leid, dass dieses Gebet so wenig bekannt ist. Das sollte eigentlich genauso bekannt sein, mindestens wie das Vaterunser. Lernt vielleicht mal auswendig oder wenigstens dem Sinne nach die 7 Bitten in dem Gebet in Epheser 3. Und da finden wir auch, dass Paulus betet um Kraft durch den Heiligen Geist. Dass sie also wieder weitergeführt werden im Heiligen Geist, auch bis zu dem Geist der Kraft. Was wir hier sehen in der Skizze beim goldenen Leuchter als 5. Schließlich fasst Paulus alles zusammen und sagt in Epheser 5, Vers 18, werdet mit dem Geiste erfüllt, aufs Pleroma, auf die Fülle gebracht. Das kann man so verstehen, dass ich voll Geistes werde und bin ich voll von Gott ganz erfüllt, dann hat nichts anderes mehr Platz. Das ist der beste Weg zur Heiligung, Kraft positiven Denkens. Nicht sich Wochen, Jahre mit seinen Lieblingssünden rumschlagen. Ich habe sie mir in früheren Jahren mal alle auf den Zettel geschrieben. Da kam so ein Dutzend zusammen. Sondern, dass man nicht die Sünde beschießt und die und die und die und die und macht das alles selber. Sondern, dass man das Positive, Göttliche ins Leben hineinkommen lässt, bis man erfüllt ist, immer mehr. Und in dem Maße, wie man erfüllt ist, hat das andere einfach keinen Platz mehr, sind keine Interessen mehr da und keine Zeit mehr da. Dann stellt sich die Frage gar nicht mehr, ob du da 4 Stunden fernsehst oder nicht, weil du ja sowieso was anderes vorhast. Das ist der beste Weg zur Heiligung, nicht verkrampfte Gesetzlichkeit. Die alten Blätter der vorjährigen Blätterpracht der Bäume, die der stärkste Sturm nicht wegkriegt, fallen dann spätestens ab, wenn neuer Saft und Kraft hochsteigt im Baum.
Besonders und das bei den Neue, Buchen zum Beispiel.
Besonders bei den Buchen. Wenn das Neue sich bildet, dann geht das Alte weg. Also gebt dem Neuen Raum, der beste Weg zur Heiligung. Also Epheser 5, 18 kann man so verstehen, ich möchte voll werden von dir, Herr. Aber man kann es auch so verstehen, denken wir an den 7-fachen Leuchter mit den 7 Flammen, Herr, zünde alle Flammen bei mir an, dass nichts mehr fehlt. Und wir haben gesehen, da gibt es Paare, die zusammengehören. Ich repetiere noch einmal, was nützt uns Weisheit, wenn wir keinen Verstand haben, damit umzugehen? Was nützt ein guter Rat, wenn wir keine Kraft haben, ihn auszuführen? Was nützt mir noch so viel Erkenntnis, wenn ich nicht in der Furcht des Herrn stehe, auch in der Furcht vor dem Bruder, der Schwester, in der Ehrfurcht, sie nicht zu verletzen, in der Demut? Ich habe schon solche Brüder und Schwestern kennengelernt. Allzu häufig sind sie leider nicht. Menschen, mit denen kannst du gar keinen Streit kriegen. So leben sie in einer Demut. So achtet einer den anderen höher als sich selbst. Gibt Gott sei Dank etliche, leider noch viel zu wenige. Wenn alle Gotteskinder so wären, voll von dem Geist der Furcht. Bitte, hat nichts zu tun mit knechtischer Furcht. Nichts zu tun mit der Angst. Sondern die Ehrfurcht, Gott nicht zu betrüben, seinen Geist nicht zu betrüben und den Geist im Bruder und den Geist in der Schwester und das neue Werk, das Gott im anderen macht, nicht zu dämpfen, zu betrüben, zu beschädigen, dieses einander höher achten, dann kann man gar keinen Streit kriegen. Dann gibt es immer noch Meinungsdifferenzen, aber die werden in solcher Liebe, in solcher Demut, in solcher Zartheit angetönt, sagt man in der Schweiz, dass es da gar keinen Streit mehr drüber gibt und geben kann, weil die Gesinnung eine solche ist. Ja, werdet mit dem Geiste erfüllt. Wie geschieht das nun? Wie viele Tage fasten? Wie viele Nächte durchbeten? Oh, Paulus sagt uns etwas Schwereres. Es wäre einfacher, mal eine Nacht nicht zu schlafen. Aber was sagt er nun hier, wie wir zur ganzen Fülle kommen? Das ist ja etwas anderes, ob du den Heiligen Geist nur mal erst grundlegend empfängst,
den Geist des Herrn,
oder ob wir, was Gott ja auch möchte, ob wir zur ganzen siebenfachen Fülle kommen. Um den Heiligen Geist zu empfangen, genügt grundsätzlich der Glaube. Aber um eine Mehrung bis hin zur ganzen Fülle zu erlangen, da ist mehr nötig. Da ist Gehorsam nötig. Gott gibt seinen Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen, Apostelgeschichte 5,32. Und wie sieht solcher Gehorsam aus, auf welchen Linien? Kein Gesetzesgehorsam natürlich. Glaubensgehorsam. Und hier in Epheser 5,18 kann man das Folgende nun so übersetzen. Werdet mit dem Geiste erfüllt. Und da ist es eben immer gut, man hat eine wörtliche Übersetzung, wie die alte Elberfelder, die unrevidierte, redend zueinander. Da sieht man, das hängt voneinander ab. Werdet mit dem Geiste erfüllt, jetzt mache ich es noch deutlicher, dadurch, dass ihr, indem ihr zueinander redet in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Dadurch, dass ihr singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Dadurch, dass ihr Dank saget alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dadurch, dass ihr, das Wort unterwürfig liebe ich nicht, das ist auch nicht richtig übersetzt. Dadurch, dass ihr untergeordnet seid einander in der Furcht Christi, eben in dieser Furcht. Das ist der Weg zur ganzen Fülle. Wenn also jemand unbescheiden ist, anspruchsvoll, Herr, ich möchte nicht nur, dass ich deinen Geist empfangen habe, den Geist des Herrn. Ich möchte die ganze Fülle haben und Gott will, dass wir unbescheiden sind. Bitte keine falsche Bescheidenheit unserem Gott gegenüber. Das lieben manche irdische Gastgeber noch nicht mal, wenn man so schrecklich bescheiden ist. Und unser Gott liebt es schon gar nicht. Er wird beim Schenken niemals ärmer oder meinen wir, seine Fülle erschöpft sich. Werdet mit dem Geist erfüllt dadurch, dass ihr zueinander redet in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Oh weh, muss ich den ganzen Tag in Bibelsprüchen reden? Gibt es da noch mehr fromme Redner? So ist das gewiss nicht gemeint, das hat auch Paulus nicht gemacht, wenn er als Zeltmacher sich über solche handwerklichen Dinge unterhielt, hat er nicht in Bibelsprüchen geredet oder wenn er seine Reisen plante. Aber wir sollen auch auf diesem Niveau zueinander reden und sollen doch immer in unserem Reden ein gewisses geistliches Niveau haben, auch wenn wir über irdische Dinge reden, dass wir nicht in das Schwätzen abgleiten. Viele Gotteskinder gleiten in ihrem Reden ab, in ein Schwätzen oder in ein Murren.
Eure Rede sei allezeit in Gnade, aber mit Salz gewürzt. Keine fade Sache, bitte. Fromme Männer.
Mit Salz gewürzt, wozu ein Bruder einmal sagte, nicht Zucker, nicht Pfeffer, aber Salz. Reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern weiter, indem ihr singen und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Dass wir also nicht nur nach außen da fromm herreden, sondern dann auch ein frommes Herz haben, wo es innerlich singt und klingt. Nur dann sind unsere frommen Sprüche echt, wenn sie aus einem wirklich erfüllten Herzen kommen. Und jetzt wird es immer schwerer von Stufe zu Stufe, dadurch, dass ihr Dank sagt, alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus. Ach, ich muss bekennen, ich habe nicht gerade gejubelt, als nun das Auto kaputt ging und ich musste auf den Zug umsteigen. Ich darf aber dankbar bekennen, dass ich wenigstens nicht ins Murren kam. Und dass ich nachher sogar danken konnte, als ich merkte, wie wunderbar Gott hilft, ich komme noch pünktlich nach Arosa. Und jetzt wird es noch schwerer, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Jetzt wird es ganz anstößig, jetzt wird es ganz unmodern. Denn was ist heute anstößiger, als zu reden von Autorität und Unterordnung? Freilich in der Furcht Christi, in dieser liebenden Ehrfurcht. Freilich einander so untergeordnet, wie Jesus Unterordnung forderte. Aber was tat er selber? Er machte sich zum Diener aller. Das ist der biblische Weg. Und auf diesen ganz praktischen Wegen wird man erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also den Ephesern fehlte noch was und Paulus sagt nicht, euch fehlt die Geistestaufen und fastet mal und betet mal, sondern er sagt, lasst euch weiterführen in eine Mehrung des Geistes bis zur Fülle auf diesen praktischen Wegen von Epheser 5, 18 bis 21. Den Kolossern fehlte auch noch was. Und ich lese mal nur Kolosser 4, Vers 12. Was fehlte den Kolossern zum Beispiel? Wieder nicht die Geistestaufe, sondern völliges Überzeugtsein in allem Willen Gottes. Kolosser 4, Vers 12. Und ich frage manchmal die Geschwister und ich frage mich selber, wann kommt es uns in den Sinn, für die anderen zu beten, gar zu ringen, gar einen Gebetsringkampf zu führen, wie das Paulus und Epaphroditus getan haben? Das kommt uns doch gar nicht in den Sinn, zu dem Zweck einen Gebetsringkampf gar noch zu führen, dass die Geschwister erfüllt werden möchten. Wie heißt es hier, Kolosser 4,12? Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit für euch ringt in den Gebeten, auf dass ihr stehet vollkommen, das heißt erwachsen, zielstrebig, keine Unmündigen bleiben, und völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Deshalb ringen wir doch nicht in den Gebeten. Wir ringen in den Gebeten, wenn jemand schwer krank ist. Wir ringen in den Gebeten, wenn Billy Graham des Weges kommt oder ein Evangelist und macht einen sogenannten Feldzug. Dann werden alle aufgefordert, dann ringen wir. Ich sage nichts dagegen, aber ich sage etwas dagegen und sage es mir selber, wir versäumen diese Ringkämpfe. War uns das schon mal ein Anliegen? War uns das so wichtig? Och, ist denn das so wichtig? Das fehlte den Kolossern, dass sie überzeugt waren in allem Willen Gottes und den ganzen Ratschluss Gottes kennen bis hin zum Ende. Bei diesem Ringkampf völlig überzeugt zu sein, in allem Willen Gottes geht es nicht nur darum, Herr, was willst du, was ich heute tun soll? Soll ich erst zum Bäcker gehen als Hausfrau oder gehe ich erst zum Metzger oder mache ich erst den Krankenbesuch? Nee, ich habe ja noch ein Telefonat zu führen, führe ich das eher und gehe dann zum Metzger oder erst andersrum? Nicht nur diese alltäglichen Kleinigkeiten, es geht hier schon um etwas wichtigere Dinge. Soll die Gemeinde Gottes im gegenwärtigen Zeitalter politisch aktiv werden? Ist die Diakonie das Wichtigste? Oder ist die Verkündigung wichtiger? Oder sollen wir gar keine Diakonie oder sollen wir gar keine Politik? Nicht wahr? Ich stelle nur Fragen in den Raum, ohne sie jetzt zu beantworten, um zu zeigen, es geht hier um wichtige Dinge. Was will Gott heute von und mit seiner Gemeinde? Und da gibt es viele Irrwege heutzutage. Völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Also den Galatern fehlte die Übersetzung des inneren Lebens in den Alltag des Wandels. Den Korinthern fehlte feste Speise und Tieferführung. Den Ephesern fehlte eine weitere Erfüllung mit dem Heiligen Geist bis hin zur ganzen Fülle. Den Kolossern fehlte völliges Überzeugtsein in allem Willen Gottes. Einem anderen fehlt vielleicht eine Reinigung. Einem anderen fehlt vielleicht ein Sündenbekenntnis. Einem anderen fehlt vielleicht Absonderung von etwas. Schluss mit dem vielen Fernsehen ist vielleicht bei einem die Not. Schluss mit einer weltlichen Freundschaft, wo jemand meint, mein junger Freund, meine junge Freundin, ja, die steht ja nicht im Glauben, aber wenn ich lang genug Umgang pflege, wird sie schon auch noch zu Jesus finden. Dass man da nicht einem falschen Wunschdenken vielleicht erliegt. Schluss mit irgendeinem Götzendienst. Ein Götze ist etwas, das uns wichtiger ist als Jesus Christus. Schluss mit dem dauernden Betrüben des Heiligen Geistes durch Bitterkeit oder Unversöhnlichkeit, bittere Wurzeln in einer Gemeinde. Das können die Dinge sein, die aus dem Wege getan werden müssen, weil wir den Eindruck haben, es fehlt noch was. Und an keiner Stelle sagt Paulus, euch fehlt noch die Geistestaufe. Nun das Zweite. Getauft werden mit dem Heiligen Geist. Davon ist natürlich im Neuen Testament die Rede. Matthäus 3, Vers 11, sagt Johannes der Täufer, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommende, das ist Jesus Christus, aber ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin, er wird euch mit Heiligem Geiste und Feuer taufen. Dasselbe finden wir am Anfang der Apostelgeschichte, 1 Vers 5. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geiste getauft werden nach nunmehr nicht vielen Tagen, sagt Jesus, als er sich anschickt, gen Himmel zu fahren.
Wo steht das?
Apostelgeschichte 1 Vers 5. Dann Apostelgeschichte 11 Vers 16. Und die Stelle ist mir besonders wichtig. Da sagt Petrus, als er sich verantworten muss, dass er bei Heiden gepredigt hat im Hause des Cornelius und sie sogar gläubig wurden und sie sogar den Heiligen Geist empfingen, obwohl sie unbeschnitten und ungetauft waren. Da muss er sich verantworten. Und da sagt er, dass er selber erstaunt war über dieses plötzliche, spontane, neue Handeln Gottes. Apostelgeschichte 11, 16.
Das neuartige Handeln.
Neuartige Handeln Gottes. Ich gedachte aber an das Wort unseres Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geiste getauft werden. Das sagt also Petrus im Blick auf das Geschehen in Apostelgeschichte 10. Und da lesen wir ab Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, denn sie hörten sie in Sprachen, in Zungen reden und Gott erheben. Ich habe darüber einmal einen kleinen Artikel in Gnade und Herrlichkeit geschrieben unter der Überschrift, der Heilige Geist kam ohne Formalitäten. Da war nichts da, gehörten keiner Kirche an, waren nicht getauft, waren nicht konfirmiert, waren, was für jüdische Augen schlimmer, nicht beschnitten war. Da fehlte also alles und da kommt der Heilige Geist, weil eines da ist, der Glaube.
Und der Geist weht,
wo er
und
will.
Wann er will und wie er will.
Und er schaut nicht auf Formalitäten, Halleluja, sondern auf den Glauben. Mir ist es sehr wichtig geworden, dass Petrus rückblickend auf dieses Geschehen im Hause des Cornelius sagt, da wurde ich erinnert, an die Verheißung, ihr werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Geht es hier um einen zweiten Segen? Waren die schon lange? Das war der erste Segen. Das war der grundlegende erste Empfang des Heiligen Geistes. Sie hatten noch nie von Heiligem Geist eine Ahnung gehabt vorher. Und nun empfangen sie ihn erstmals plötzlich, überraschend, spontan. Und dieser erstmalige Empfang und Erfüllung des Geistes wird genannt Geistestaufe. Da dachte ich an das Wort Jesu, ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Keine Rede von einem zweiten Segen, das ein Gotteskind nach Jahren des Glaubenslebens erwarten muss. Das war der erste grundlegende Empfang. So auch, wenn Paulus das Wort gebraucht. Er gebraucht es ja nicht oft. 1. Korinther 12, Vers 13. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn auch in einem Geiste oder durch einen Geist, in der Kraft des einen Geistes sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Wir alle, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geiste getränkt worden. Das Wort Geistestaufe hat sich eben eingebürgert. Das Wort Geistestränke zum Beispiel hat sich gar nicht eingebürgert. Wir nehmen manchmal willkürlich so ein Wort und machen es zum Schlagwort, zum frommen Schlagwort und bauen eine Lehre darauf aus, die dann bei näherem Hinsehen gar nicht dem Neuen Testament entspricht. Auch hier sagt Paulus nicht, ein Teil von euch Gotteskindern hat schon die Geistestaufe, ein Teil der Leibesglieder. Die anderen sind freundlich eingeladen, auch nach diesem zweiten Segen zu streben. Sondern er sagt schlicht, wir alle sind durch einen Geist zu einem Leibe getauft. Alle wiedergeborenen, neugezeugten Gotteskinder und Leibesglieder. Nicht nur eine Elite. Der normale Empfang des Heiligen Geistes, der erste grundlegende Empfang, hat verschiedene Bezeichnungen im Neuen Testament, wird unter verschiedenen Aspekten und Bildern gesehen. Einmal heißt es empfangen, Apostelgeschichte 19,2. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, da ihr gläubig wurdet? Dort gab es Gläubige, die hatten den Heiligen Geist noch gar nicht. Das ist aber dort eine Ausnahmesituation in Apostelgeschichte 19, Vers 2. Empfangen oder Epheser 1,13 versiegelt werden. Eigentumserklärung, wertvoll, unantastbar. Oder eben getauft werden, 1. Korinther 12,13. Oder eben Wohnung nehmen, Römer 8 und Abschiedsreden Jesu. Jetzt haben wir schon vier verschiedene Ausdrücke allein für diesen Empfang des Heiligen Geistes, dass er in unserem Herzen fortan wohnt. Empfangen, versiegelt werden, getauft werden, Wohnung nehmen. Sicher könnte man noch weitere finden in der Schrift. Ein dritter Punkt. Tatsächlich ist ja nun in der Apostelgeschichte dieser Geistempfang des Öfteren mit der Gabe des Zungenredens verbunden gewesen. Vor allem dort in den allerersten Anfängen, in der Zeit der ersten Anfänge. Das war so in Apostelgeschichte 2, Vers 4, an Pfingsten. Das war so in Apostelgeschichte 10, 46, auch auf Nationenboden. Wenn wir nun wieder uns orientieren bei Paulus, bei unserem Lehrer der Nationen, wo wir die für uns gültige Lehre finden, dann müssen wir doch ehrlicherweise zugeben, so stark betont Paulus das Zungenreden nicht, wie das von manchen geschieht. Ich habe jetzt gerade keine Konkordanz bei mir, stelle aber fest, außer in dem einen Brief, im ersten Korintherbrief, redet Paulus kaum davon. In den meisten seiner Briefe überhaupt nicht mehr. In dem einen Brief an diese besonders elende Gemeinde, die aber alle Charismen besaß, im Brief an diese Gemeinde, da kommt er ja auf das Thema zu sprechen, die Charismata, die Gnadengaben oder Geistesgaben, und er sagt darüber etwas in 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14. Wir wollen diese Gaben nicht verachten, wir wollen uns hüten, das zu verachten, wo Gott echte Gaben gibt. Das ist ja ein Gnadengeschenk und wir sind dankbar, wollen sie aber auch nicht überbewerten, etwa gegenüber der Geistesfrucht. Wir werden gleich noch sehen, was wertvoller ist. In 1. Korinther 14 sagt Paulus zwar in Vers 5, ich wollte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, vielmehr aber, dass ihr prophetisch redet, weissagt. Dann sagt er aber in Vers 19, aber in der Versammlung will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Verstande, auf dass ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Brüder, werdet nicht Kinder am Verstande, sondern an der Bosheit, seid Unmündige am Verstand, aber werdet erwachsen. Und er sagt in Vers 22, daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht den Glaubenden, sondern der Ungläubigen, die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden. Paulus sagt, Zungenrede in einer Gemeinde erbaut nicht, deshalb will ich lieber in einer Gemeinde 5 Worte sagen, die man versteht, als 10.000 in Zungen. Sonst bestünde die Gefahr, dass vielleicht einer nur in Zungen redet, um sich wichtig zu machen, um zu zeigen, das kann ich auch. Wir wollen diese Gabe nicht überbetonen, aber wir wollen auch nicht sagen, das ist alles vom Teufel, davor wollen wir uns auch hüten. Aber eben, diese Gabe dient weniger der Erbauung der Gemeinde. Paulus sagt, das prophetische Reden und Weissagen ist wichtiger und Lehre und Hirtendienst und diese anderen Dinge. Es gibt bei den Gaben, auf die ich gleich noch kurz komme, in 1. Korinther 12 sind sie aufgeführt, da gibt es ja Prüfungsgaben, es gibt Wortgaben, es gibt Wundergaben. Prüfungsgaben, etwa Geisterunterscheidung, sehr wichtig heute. Wortgaben, der Wortauslegung, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis. Und dann gibt es die nach außen hin natürlich viel mehr Aufsehen erregenden Wundergaben, Krankenheilung, Zungenreden. Ich denke, unser Gott ist auch ein guter Stratege, und wenn etwa das Zungenreden gesetzt ist zu einem Zeichen für die Ungläubigen, dann kann ich gut verstehen, dass Gott weit draußen auf dem Missionsfeld und bei den Analphabeten viel mehr dieser aufsehenerregenden Wunder tut, als etwa bei uns, die wir geschult sind, das Wort zu merken und können lesen und so weiter. Gott ist da auch ein Stratege. Ich kann es gut verstehen, wenn es heißt, in Indonesien und da, da sind viele Gaben von Krankenheilungen, Zungenreden. Ob alle Berichte stimmen, vermag ich nicht nachzuprüfen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Aber nun wollen wir nicht in den falschen Schluss verfallen. Also muss es bei uns genauso laufen. Denn Gott hat da auch seine Strategie. Und ich habe den Eindruck, Paulus, je älter er wurde und je mehr Briefe er an die Gemeinden schrieb, bis hin zu den Füllebriefen, die er dann in der ersten römischen Gefangenschaft schrieb, Epheser, Kolosserbrief, da wurden ihm die Wortgaben immer wichtiger gegenüber den aufsehenerregenden Wundergaben. Das nach außen hin aufsehenerregende tritt zurück, auch in der Lebensführung des Paulus, und das Innerliche wird ihm immer wichtiger. Und die Wortgaben werden ihm immer wichtiger, sodass er in Kolosser 3 sagt, lasset das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Von Zungenreden erwähnt er gar nichts.
Und das Krankwerden des äußeren Menschen, ja, des Leibes, nimmt er je länger, je mehr als selbstverständlich in Kauf. Zugunsten des Wachstums des inneren Menschen.
Und dann finden wir so eigenartige Ausdrücke, Trophimus ließ sich krank in Milet zurück und der Timotheus soll ab und zu ein wenig Wein trinken um seines kranken Magens willen. Paulus ist denn, bist du nicht treu mit deiner Gnadengabe, den kannst du doch heilen. Das tritt im Verlauf der Lebensführung zurück gegenüber dem Inneren, die Wundergaben sind noch da und werden auch hier und dann sicherlich eingesetzt worden sein. Aber wichtiger wird das Wort. Lasse das Wort des Christus reichlich wohnen, Kolosser 3,16. Oder bei der Waffenrüstung in Epheser 6, da haben wir das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort. Von aufsehenerregenden Charismata finde ich da nichts. Ein wichtiger Grundsatz, und jetzt komme ich schon auf mein weiteres Thema, Geistesgaben, und dann auch in der Unterscheidung zur Geistesfrucht. Ein wichtiger Grundsatz ist, die Geistesgaben, da muss nicht jeder alles haben. Da teilt der Geist aus, wie er will. Wir sind dankbar für Gaben des Geistes, aber nicht jeder muss jeder haben, nicht jeder muss nach jeder streben. Aber bei der Geistesfrucht ist es anders. Und nun lesen wir einmal den Text, wo die Rede ist von neuen Gaben des Geistes und von einer neunfachen Frucht. 1. Korinther 12, 4 bis 11. Neun Gnadengaben zählt Paulus hier auf, ohne dass wir nun sagen können, das wären alle. Es gibt noch mehr. 1. Korinther 12, Abvers 4. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, Charismata, das heißt aus Gnaden geschenkt und begabt. Aber derselbe Geist, und es sind Verschiedenheiten von Diensten, und derselbe Herr, und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Und jetzt die Aufzählung der neuen Gaben. Denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geiste, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geiste, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen Prophezeiung oder Weissagung, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen aber Arten von Sprachen oder Zungen, einem anderen Auslegung der Sprachen. Ich glaube, dass die Brüder nicht ganz falsch gesehen haben, die Meinung vertraten, in dieser Aufzählung gibt Paulus auch eine gewisse Wertung dessen, was für ihn vorrangig war. Die Wortgaben stehen vorne dran und das Zungenreden mit der Auslegung der Zunge steht am Schluss. Deshalb wollen wir es nicht verachten, aber alles an seinem Platz lassen. Ich möchte noch zeigen, dass es weitere Gnadengaben gibt, nicht gerade nur diese neun. Römer 12, 6 bis 8. Dort lesen wir, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns verliehenen Gnade, hier lässt er das Zungenreden sogar weg, es sei Weissagung, so lasst uns weissagen nach dem Maße des Glaubens, es sei Diakonie, Dienst, so lasst uns bleiben in der Diakonie. Es sei der, der lehrt, in der Lehre. Es sei der, der ermahnt oder ermuntert, tröstet, zuspricht, in der Ermahnung. Der, der mitteilt, in Einfalt. Der, der vorsteht, mit Fleiß. Der, der Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Also auch Barmherzigkeit üben, mitteilen, eine Versammlung leiten. Dazu gibt es auch Gnadengaben. Nicht jeder kann eine Versammlung leiten, rein äußerlich. Das ist auch eine Gnadengabe des Herrn. Gnadengabe der Regierungen gibt es auch in der Gemeinde Gottes. Also verschiedene Gaben, von denen wir lasen, 1. Korinther 12, der Geist teilt aus, Vers 11, alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Der Heilige Geist ist der Sohn, hat einen Willen, teilt aus. Und die Gaben und Begabungen sind verschieden und sollen verschieden sein. Paulus sagt ja im gleichen Kapitel in bildhafter Sprache, ein Körper besteht doch nicht nur aus Auge, ein Körper besteht doch nicht nur aus Ohr oder aus Fuß oder aus Hand, sondern alle die verschiedenen Dienste und Handreichungen wirken zusammen und geben gemeinsam ein Ganzes. Demgegenüber die Geistesfrucht, Galater 5, 22. Man spricht oft von den neuen Früchten des Geistes, das ist ungenau. Genau genommen sagt Paulus hier in der Einzahl, die Frucht des Geistes. Also eine neunfältige Frucht. Die Frucht des Geistes aber ist, Galater 5, 22, Liebe, Freude, Friede, Langmut oder Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue oder Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Keuschheit oder Beherrschung. Das ist die Frucht des Geistes. Mir ist das sehr wichtig, dass hier die Einzahl steht, die Frucht. Bei den Gaben gilt, nicht jeder hat jede, muss auch nicht jeder haben. Ich habe mich innerlich noch nie gedrängt gefühlt, um die Gabe des Zungenredens zu beten. Ich denke, ich bin nicht der Typ dafür. Ich bin mehr ein Grammatiker, habe ich schon mal dieser Tage gesprächsweise gesagt. Ich frage immer Singular, Plural, Plusquamperfekt, Perfekt, wie dekliniert man das Verbum? Ich bin ein typischer Grammatiker und lerne gerne fremde Sprachen. Ich bin nicht der Typ dafür, für solche Dinge. Wenn Gott es will, gerne, aber ich habe den Eindruck, Gott will mir anderes geben.
Ja, da geht's mir gleich.
Aber bitte, ich verachte niemand, der diese andere Gaben hat. Und wenn ich schon um eine Wundergabe bitten würde, dann würde mir es vielleicht näher liegen zu sagen, schenke mir Krankenheilung. Da sind arme Menschen, denen möchte ich helfen. Und hier und dann durfte ich es erleben, auch natürlich, ohne dass wir darüber groß reden, dass ein Kind es besser mit einem Menschen wird, mit einem kranken Kind, mit einem Erwachsenen. Das haben wir Brüder auch alle schon erleben dürfen, dem Herrn sei Dank. Die Geistesfrucht dagegen, da geht es nicht, dass einer sagt, ach, nee, an der Geduld habe ich weniger Interesse. Andere sagt, die Keuschheit lasse ich links liegen, ich nehme mal den Frieden. Oder jemand sagt, ich wähle mir die Freude. Ja, das ist was. Geduld, Keuschheit, ach nee, aber die Freude möchte ich mir nehmen. Hier haben wir es zu tun mit einer Frucht. Das heißt, diese ganze neunfache Frucht soll gleichzeitig in uns wachsen und reifen. Das ist also eine sehr wichtige Unterscheidung. Bei den Gaben hat der eine die, der andere jene. Bei der Frucht des Geistes wachsen wir, reifen wir gleichmäßig in diese eine neunfache Frucht hinein, beziehungsweise die Frucht in uns. Geistesfrucht ist etwas anderes als Geistesgabe. Geistesfrucht ist mehr als Geistesgabe, wertvoller, weil gereift und gewachsen. Geistesgabe kann etwas sehr Spontanes sein. Da braucht man erst seit 5 Minuten gläubig zu sein und den Heiligen Geist empfangen haben, dann kann man vielleicht schon in Zungen reden. So was geschieht ja in der Apostelgeschichte. Das ist kein Zeichen von Reife und wir sehen diese Korinthergemeinde mit allen Charismata und total unreif. Damit sage ich wieder nichts gegen die Gaben, aber sie sind kein Zeichen von irgendeiner Reife. Es gibt sogar ein Stück der Glaube, der erscheint sowohl bei den Gaben als auch bei der Frucht. Die Elberfelder übersetzt es hier mit Treue in Galater 5, 22. Andere übersetzen es mit Glaube, dasselbe Wort, Pistis, der Glaube. Das erscheint unter den Gaben und das erscheint unter der Frucht. Und das ist nicht dasselbe. Glaube als Gnadengabe ist, dass ich in bestimmten Situationen spontan etwas fassen kann. Da liegt ein Kranker da und dieser Kranke kann es fassen, ich werde gesund. Solche Dinge gibt es. Dass über dem Kranken gebetet wird, oder ein Bruder hat die Gnadengabe der Heilung und der Kranke seinerseits weiß hundertprozentig, ich werde diesmal gesund. Das ist Glaube als Gnadengabe. Glaube als Frucht ist wieder was ganz anderes. Glaube als Frucht ist das tiefe, gewachsene Gottvertrauen, etwa im Sinne von Römer 8, auch im Leiden. Ich bin gewiss, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Etwas Langgereiftes.
Jetzt freue ich mich in den Leiden.
Ja. Paulus selber sagt, deutet an, dass die Frucht wertvoller ist als die spontane Gabe. In 1. Korinther 12, da hat er all diese Gaben aufgezählt und hat von ihnen geredet und sagt, gegen Ende des Kapitels, da gibt es also Propheten und Lehrer und Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Regierungen, Arten von Zungen. Sind etwa alle Apostel, 1. Korinther 12, 29, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengabe der Heilung, reden alle in Sprachen, legen alle aus.
Bitte mal beachten.
Ja.
Reden etwa alle in Sprachen? Ne?
Ja.
Das heißt nein.
Das heißt nein. Und nun sagt er im letzten Vers von diesem Kapitel über die Gnadengaben, 1. Korinther 12, im letzten Vers sagt er, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Er sagte vorher, Weissagen ist größer als Zungenrede beispielsweise. Und einen noch weit vortrefflicheren Weg zeige ich euch. Und dann kommt der weit vortrefflichere Weg. Und was ist das? 1. Korinther 13.
Das hohe Lied der Liebe.
Ist das hohe Lied der Liebe. Und die Liebe ist ja gerade die Geistesfrucht. Die Frucht des Geistes ist zuallererst Liebe. Das haben schon Ausleger gesagt, auch Eva von Dielewinkler. dass alle die anderen Stücke, Freude, Friede, Geduld, nur Ausprägungen dieser Liebe sind. Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Geistesfrucht ist größer als Gnadengaben. Gnadengaben, da habe ich die eine oder die andere, muss aber nicht alle haben. Geistesfrucht, da sollen wir uns nicht ein Stücklein herauspicken wollen, was uns passt, sondern das soll alles in dieser neunfachen Fülle als Ausprägung der Liebe Gottes wachsen. Noch eine letzte Unterscheidung und dann bin ich am Schluss. Geistesgaben, Gnadengaben kann der Feind seinerseits täuschend imitieren. Nicht wahr? Da gibt es auch ein Zungenreden, das ist nicht vom Heiligen Geist. Berichte darüber gibt es ja. Da gibt es Weissagungen, die sind nicht biblisch, göttlich, richtig. Besondere aufsehenerregende Wunder kann der Feind imitieren. Sehen wir das nicht schon im zweiten Mosebuch, als Mose seine Wunder tat, da kommen die Zauberer Ägyptens gleich danach. Wunder kann der Feind imitieren. Was er nicht imitieren kann, ist die Geistesfrucht. Die Liebe Gottes kann der Feind nicht imitieren. Sie ist absolut fälschungssicher und auch insofern das Größere. Gott schenke uns einen klaren Blick über diese Dinge, gerade in unserer Zeit. Geistestaufe, Geistesgabe, Geistesfrucht. Amen. Amen.